euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Der folgende Bibeltext, den ich jetzt gleich vorlesen werde, handelt von der Wiederkunft von Jesus bzw. von seinen Vorzeichen, bevor er wiederkommt. Und er gibt uns diese Vorzeichen zur Warnung, zur Information, aber auch für seine Christen zur Mutmachung. Und ich lese jetzt vor aus Matthäus 24 das, was die Bibel uns zur Wiederkunft von Jesus sagt. An dieser Stelle, es wird ja an vielen Stellen noch sehr viel mehr gesagt, wir stehen dazu auf. Und Jesus ging aus dem Tempel fort und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Er aber sprach zu ihnen: Seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren: Sage uns, wann wird das geschehen? Was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen: Ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn das muss so geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt, zum Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen. Und nun bitte ich dich, dass du, lebendiger Herr, dieses Wort uns öffnest, dass du jetzt selbst zu uns sprichst. Amen. Apokalypse, habe ich meine Predigt überschrieben. Apokalypse, denn dieses Wort Apokalypse tauchte oft auf bei den Berichten aus Japan. Apokalypse, das heißt eigentlich wörtlich enthüllt. Die Offenbarung heißt im Griechischen Apokalypse. Da enthüllt uns Gott etwas. Das ist die wörtliche Übersetzung. Also Apokalypse, das soll ein Fingerzeichen Gottes sein über etwas Entscheidendes der Welt. Ich war irgendwo im Auto und fuhr irgendwo hin, um dort zu predigen, und hatte das Autoradio angedreht und hörte dann die Nachrichten. Und danach kam dann die Redakteurin und sagte: Ich traue mich morgens gar nicht mehr, das Radio anzumachen. Ich habe Angst, ob gleich noch eine negative Nachricht kommt. Es wird böse enden. Das ist der erste Punkt meiner Predigt. Es wird böse enden. Und wenn wir das gerade gehört haben, was ich hier vorgelesen habe, kann man nur sagen, es stimmt, es wird böse enden. Wir sind schon mittendrin. Hinter uns liegt ein Jahrzehnt. Ein Jahrzehnt. Nur. Das hat die Menschheit immer wieder bis in die Grundfesten erschüttert. Der 11. September 2001 mit dem Anschlag muslimischer Fanatiker auf das Welthandelszentrum und das Verteidigungsministerium markiert einen tiefgreifenden Einschnitt. Und seitdem ist die Welt bedroht durch den Terrorismus, seitdem wehren sich die Länder dagegen. Und der Terrorismus schreckt vor nicht zurück und hat schon Tausenden das Leben gekostet. Und nicht genug. Die Naturkatastrophen häufen sich in einem Tempo, das uns schwindeln lässt. Könnt ihr euch noch erinnern? Es ist mal ja gerade ein gutes Jahr her. Ein einziges Jahr, das ein schlimmes Erdbeben Haiti verwüstet hat. Ja, über 200.000 Menschen Leben kostete dieses Erdbeben. Und wenige Monate später, da wurden Teile Pakistans durch sintflutartige Regenfälle überschwemmt und Millionen von Menschen wurden obdachlos und verloren Hab und Gut. Und erst vor einigen wenigen Wochen erschütterte ein Erdbeben Neuseeland und zerstörte Teile der Stadt Christchurch. Und nun das schreckliche Erdbeben in Japan mit seiner zerstörerischen Tsunami-Welle von ungeheurer Wucht und dem drohenden Super-GAU von mehreren Atomkraftwerken, deren verheerende Folgen man sich gar nicht auszudenken wagt. Und dazu kommen dann die Unruhen in Nordafrika. Heftige politische Unruhen gleich in mehreren arabischen Staaten. Man weiß noch gar nicht, wohin das führen wird, zu mehr Gerechtigkeit und Demokratie bestenfalls, oder in Chaos und Anarchie. Und der nächsten Diktatur, schlimmstenfalls, der Konflikt Israel und Palästina. In Jerusalem explodieren wieder Bomben, Luftangriffe der Israelis, Raketen aus dem Gazastreifen, das kennt man doch alles. Und es wird immer nur noch schlimmer. Gaddafi und Libyen, der ermordet die eigene Bevölkerung. Und dann die Flüchtlingsströme aus Afrika drängen nach Europa, Iran. Christenverfolgung, Afghanistan, Christenverfolgung, Al-Qaida, Simbabwe, Kongo, Kaukasus, Christenverfolgung durch Islamisten überall. Wir vergessen schnell. Vielleicht wollen wir auch schnell vergessen, damit man es ja nicht so scharf sehen muss. Und dann noch die unersättliche Gier von Banken Börsenspekulanten, eine globale Finanzkrise haben sie uns beschert mit einem gigantischen Schuldenberg. Wer soll das alles zurückbezahlen? Und dann das Erschreckendste, die Verantwortlichen haben nichts daraus gelernt. Und längst geht die Zockerei an den Börsen weiter und verantwortungslose Banker und Wirtschaftskapitäne füllen sich mit Millionen Boni weiter ihre ohnehin schon prall gefüllten Taschen. Die Wochenzeitung Die Zeit hat nach der Katastrophe in Japan geschrieben, über Jahrhunderte war die Apokalypse eine religiöse Idee. Längst ist sie eine technische Option. Die Erde bebt, kein Stein bleibt auf dem anderen stehen. Eine Flutwelle zerstört Mensch und Land und ein Vulkan speit Feuer. Alle Zutaten, die seit Jahrhunderten zu der archaischen Vorstellung des Weltuntergangs gehören, sind in diesen Tagen Wirklichkeit geworden. Dann fragt man sich, hat dieses Land Japan nicht das Ende des Krieges dadurch erlebt, dass Atombomben gefallen sind auf Hiroshima und Nagasaki? Müssen die Atomkraft nicht fürchten? Guckt uns da vielleicht Hochmut an? Und da baut man genau an der Kante, wo mit Sicherheit ein Erdbeben nach dem anderen stattfinden wird, ein AKW als andere. Hochmut. Und wenn man nach Japan guckt, dann könnte man meinen, dass die sieben Gerichtsengel aus Offenbarung 8 Vers 2 sich auf den Trainingsplatz Erde begeben haben, um für die angekündigten tödlichen Gerichte zu trainieren. Warum gerade Japan? Steht dieser japanische Trainingsplatz vielleicht im Zusammenhang mit der dort über Jahrhunderte täglich praktizierten Anbetung von 3 Millionen Göttern? Nur fallen nur die Japaner in die Gruppe derer, die nicht Buße taten von den Werken ihrer Hände, die nicht anbeteten die Dämonen, die Götzenbilder, die weder sehen noch hören noch helfen können? Offenbarung 9, Vers 20, sind wir denn in Deutschland besser? Geistlich sind wir besser? Ich kann nur sagen, nein, nicht einen Deutsch. Wer das alles so sich anguckt, der muss wirklich denken, das Ende der Welt steht bevor. ist anders heute als früher. Vieles war früher auch schon furchtbar und schlimm, als der Bremer Bischof seine Truppen gegen die Stedinger geschickt hat und sie hat alle abschlachten lassen. Das war furchtbar. Das war für die Leute auch eine Apokalypse. Aber es war trotzdem nur kein globales, es war nur ein regionales Ereignis. Und jetzt verschärft sich das alles immer weiter. Jetzt ist das alles global. Japan liegt 9000 Kilometer entfernt. Was macht das alles mit uns? Was macht das mit den Wahlen, die heute stattfinden? Mit der Abschaltung der AKWs? Kommt die radioaktive Wolke, kommt sie nicht? Und verschiedenste hochgestellte Leute in der Politik haben gesagt, Japan verändert alles. Und es ist mehr als anders als im Mittelalter, wo die Pest wütete und Teile der Bevölkerung dahinraffte. Oder der 30-jährige Krieg, der große Teile in Europa in Schutt und Asche legte. Aber auch in diesen Tagen vom 30-jährigen Krieg und der Pest, da haben Christen immer wieder Zuflucht genommen zu Jesus Christus. Und sie wussten, wenn das alles ganz, ganz schlimm kommt, dann steht der Herr vor der Tür. Ich habe in Bethel studiert, 3 Semester Griechisch und Hebräisch dort gelernt. Und da sah ich dann die Häuser, die Bodelschwing gebaut hatte, mit einem Flachdach, damit dann die Leute, wenn der Herr wiederkommt, ihm schneller entgegenkommen würden. Flachdach, ja, da haben wir heute ein bisschen andere Meinung zu, aber der Glaube, der hat mir imponiert. Die Stunde Gottes, Jesus sagt, die Vorzeichen zu seiner Wiederkunft sind große Erdbeben. Die Kräfte des Himmels werden ins Wanken kommen. Und das deuten wir als Anzeichen der drohenden Klimakatastrophe, die mit Überschwemmungen, orkanartigen Stürmen und sich ausbreitenden Dürreperioden zahlreiche Völker in ihrer Existenz bedroht. Und weiter warnt Jesus, Lukas 21, die Völker werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Ja, dabei denkt doch jeder unwillkürlich an die zerstörerische Wucht des Tsunamis, ein Phänomen. Ich kannte das Wort nicht einmal bis vor ein paar Jahren. Und jetzt auf einmal reden wir mit diesem Phänomen. Doch nicht genug der Hinweis auf kosmische Krisenkatastrophen, die zu einem Gräuel der Verwüstung führen. Matthäus 24. Das ist das, was uns das Fernsehen jeden Tag vor Augen führt. Zu den Vorzeichen des Endes gehören Krieg und Auseinandersetzungen und vor allem auch die Verfolgung, Verführung, Unterdrückung von Christen. Sie werden euch töten und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen. Und ich weiß, ich bin in meiner Predigt in einem ganz unbequemen Punkt, wer hört das schon gerne, ihr werdet gehasst werden, um meines Namens willen. Und wohl in keiner Epoche der Kirchengeschichte sind so viele Menschen getötet worden, nur weil sie an Jesus Christus glaubten. Und so vergeht kaum ein Tag, an dem nicht von einem Anschlag berichtet wird auf einen christlichen Gottesdienst. Zerstörung von Gotteshäusern, die Ermordung eines christlichen Politikers, wie jetzt gerade in Pakistan, oder das Todesurteil gegenüber einem vom Islam konvertierten Christen. Manche biblischen Aussagen, auf die sich die Christen früher Jahrhunderte kein Recht reinmachen konnten, die sind mit einem Mal höchst brisant und aktuell. Wenn etwa der 2. Petrusbrief das Ende der Welt mit den Worten ankündigt, die Elemente werden vor Hitze schmelzen. Da denkt man doch gleich an die bevorstehende oder nicht bevorstehende, wer weiß das schon, Kernschmelze. Da kommt doch das ganze atomare Inferno. Und wer dann noch Offenbarung 17 und 18 liest mit dem Bild vom Aufstieg und Fall der Hure Babylon, der bekommt eine Anschauung davon, wie die nächste globale Finanzkrise womöglich zum Zusammenbruch des gesamten kapitalistischen Systems führt, in dem Offenbarung 18, Vers 17 in einer Stunde der ganze Reichtum verwüstet ist. In einer Stunde. Es wird böse enden, überschrieben gehabt. Und nun kommt der zweite Teil. Und der heißt, es wird alles gut werden. Tja, kann man das glauben? Was haben Japan, Afrika und Islam mit Gott zu tun? Und Jesus nannte ja die Signale dafür, davon haben wir gerade gesprochen, aber dann sagt er, seht zu und erschreckt nicht. Erschreckt nicht. Es ist noch nicht das Ende da. Diese Schrecken sind der Anfang der neuen Welt. Das sind die Geburtswehen der neuen Welt. Und jede Mutter weiß, dass Wehen wehtun, dass sie weißen, wen weh. Und dann nennt Jesus noch einen Indiz, dass wir auf der Zielgerade der Geschichte sind. Das Evangelium wird allen Völkern verkündigt. Auch das geschieht heute. Das halte ich für ein ganz, ganz wichtiges Indiz. Alle Welt kann das Evangelium hören oder sehen per Fernsehen, fast alle Welt. Denn das Internet trägt dazu bei, warum soll denn nur der Teufel immer die Triumphe haben? Die Technik gehört erstmal unserem Gott, Internet. Und der sorgt mit dafür, dass es jetzt überall zu hören und zu sehen ist. Gott ist im Regiment. Er regiert. Politiker, Wirtschaftsleute, Wissenschaftler und Techniker haben uns lange vorgemacht, wir oder sie hätten alles im Griff, nur ruhig. Nur ruhig haben sie uns beruhigt, versucht. Und jetzt sehen wir, sie und wir haben nichts im Griff. Gar nichts. Und jetzt gucken mich Wissenschaftler in den Himmel. Hunderttausende. Nicht, um nach Gott zu suchen, sondern um zu sehen, woher der Wind kommt, ob er sich dreht, wohin der Wind die radioaktive Wolke weht. Da wird einem doch Angst und Bange bei. Da fällt mir nur Paul Gerhardt ein. Denn gegen das Ungemach dieser Welt gibt es zum Glück die christliche Hoffnung. Und Paul Gerhardt, der nun wirklich bedrohlich so Schlimmstes überstanden hat im 30-jährigen Krieg, der seine ganze Familie verloren hat, der sagt, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, der dein Fuß gehen kann. Dein Fuß. Das ist wunderbar. Wir haben seit 65 Jahren Frieden und Wohlstand in Deutschland. Der Römerbrief fragt nicht ohne Grund, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr leitet? Und unser Volk sagt, nein, warum denn das? Wir sind doch reich, wir brauchen doch Gott nicht. Ja, sie lassen sich nichts sagen, sagt die Bibel. Sie tappen dahin im Finstern. Darum wanken die Grundfesten der Erde, das ist der Kommentar der Bibel, zur Gottvergessenheit unseres Volkes und unserer Führungselite nachzulesen im Psalm 82, Vers 5. Und Jesus war realistisch und sagt, sie aßen und tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. So wird es auch sein. Beim Kommen des Menschensohns. So. Gott wacht über seine Schöpfung. Und er gibt ernste Zeichen seines Gerichtes über alle Maßlosigkeit. Maßlosigkeit. Es wird alles gut werden. Das klingt nach billiger Vertröstung. Wenn erst einmal. Und es ist doch nur erst ein paar Jahre her, dass Millionen der kollektiven Vertröstung folgen mussten, wenn erst mal die klassenlose Gesellschaft kommt, dann ist alles gut. Und dann hat Gott ein wenig in diese Seifenblase der Ideologie hineingestochen und vor unseren Augen sahen wir eins der mächtigsten Reiche der Welt auseinanderbrechen. Früher haben wir im Jugendkreis gesungen, seht, man musste sie begraben, die der Welt Gesetze gaben. Und ihr Wort gilt längst nicht mehr. Aber Gottes Wort, das gilt. Das bleibt bis in alle Ewigkeit. Von wegen den Himmel überlassen, den Pfaffen und Spatzen. Der Brecht hat das spöttische Gedicht geschrieben. heißt Sankt Nimmerleinstag. Bettbrecht steht vor seinem himmlischen Richter. Für ihn kam der Tod eher als die Wiederkunft von Jesus. Das kann jedem von uns hier passieren. Das kann es allen auch passieren, dass Jesus sehr viel schneller wiederkommt, als wir es gedacht haben. Und täuscht euch nicht, auch wenn wir nicht oft drüber geredet haben. In den 260 Kapiteln des Neuen Testaments ist nicht weniger als 319 Mal die Rede von der Wiederkunft von Jesus. Und das haben die Christen damals scheinbar ernst gemeint, dass Jesus wiederkommen wird. Und wenn Christen heute davon reden, dass Jesus wiederkommen wird, dann hat man oft den Eindruck, das meinen die gar nicht ernst. Ja komm, Herr Jesus, aber nicht so bald, wir haben hier noch so viel mitzunehmen. Es ist schön, dass du wiederkommen wirst, aber lass uns hier noch ein bisschen leben. Wir haben uns hier so gut eingerichtet. Und Japan, unter Gerichtsruf Gottes, davon will keiner etwas hören. Es bleibt alles beim Alten. Abschalten. Abschalten ist das Losungswort auf den Straßen, bei den Demos. Ja, gut, er schaltet ab und er macht genauso weiter. Genauso, da habt ihr alles wieder im Griff. Aber wer hört denn schon auf das Gerichtswort Gottes? Und egal, wie die Wahlen ausgehen heute, abschalten oder nicht abschalten, die Lüge lebt und lebt und lebt. Wer lässt sich denn schon retten? Wer hört schon auf Gottes Wort? Maranatha haben sich die Christen gegrüßt früher. Der Herr kommt. Und wenn die Christen sich heute grüßen, dann sagen sie bestenfalls, na, wie geht's? Was macht das Geschäft? Oder wie geht's so aus? Und die Christenheit ist auch deshalb so lahm geworden, weil sie nicht mehr ernsthaft damit rechnet, dass zu ihren Lebzeiten Jesus wiederkommen könnte. Aber Jesus macht es dringend. Er sagt, es kann jederzeit sein. Jederzeit. Uns interessiert die Zukunft, mich jedenfalls, nicht um der Dinge willen, die da alle geschehen. Mich interessiert die Zukunft deshalb, weil ich auf den warte, der kommt. Er, der Herr der Welt, der Schöpfer der Welt, der Bewahrer der Welt und dann auch der Richter der Welt. Aber er, der mich liebt, mich in diese riesen Menschenmenge, der dich liebt, mitten in dieser riesen Menschenmenge, der bis aufs Blut leidenschaftlich liebt, der uns nicht aufgibt, der uns gut ist, obwohl wir es nicht verdient haben. Keiner von uns. Er, der Herr, der Erlöser. Und was Erlösung ist, das weiß eigentlich nur einer, der gebunden war. Vielleicht kennst du das mehr, als es dir lieb ist. Und zu seinen Zwängen und Süchten und Schuldenketten, die du nicht los wirst. Und keiner merkt es. Und dann kommt der Herr Jesus Christus und bindet dich los und sagt, komm und folge mir. Und dann darfst du ihm folgen und dann wird davon etwas deutlich, wie es dort einmal sein wird. Die Christen stehen doch schon mit einem Bein im Himmel und freuen uns über diesen lebendigen Gott, der uns gut ist. Und wenn dies alles Lukas 21 anfängt zu geschehen, so seht auf und erhebet eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und wo andere flüchten, finden Christen ihre Zuflucht. Wo andere getrieben werden von der Angst, finden Christen Geborgenheit in dem, der kommt in Jesus Christus selbst. Denn für die Christen noch einmal ist es nicht entscheidend, was kommt, sondern wer kommt. Gustav Heinemann hat diesen Satz gesagt. Die Herren dieser Welt gehen. Unser Herr kommt. Vor ihm brauchen wir uns nicht zu fürchten. Und die Hände, die durchbohrt sind am Kreuz, die Füße, die durchbohrt sind am Kreuz, die sind seine Visitenkarte. Für uns durchbohrt, für dich durchbohrt, für mich durchbohrt. Wir brauchen nicht mutlos zu sein, wir brauchen nicht feige zu sein, sondern seht auf in dieser feigen Welt, Kopf hoch, sagt Jesus. Hat Jesus dich denn nicht schon neu gemacht? Hat er dir nicht neues Leben geschenkt? Die Leiden dieser Zeit, die sind es nicht wert. Der Himmel ist so viel schöner und so viel besser. Wie wird das dann sein, wenn wir im Himmel ankommen? Wenn er uns geholt hat bei seiner Wiederkunft? Oder wenn wir sterben, wie wird das dann sein, wenn wir vor dem himmlischen Richter stehen? Und wenn dann Jesus sein erlösendes Wort sagt, der gehört zu mir. Die gehört zu mir.
Absolute Sicherheit, wo wir nicht
können. Aber noch ist Gnadenzeit. In der Vorzeit der Wiederkunft von Jesus. Noch ist Gnadenzeit. Noch können wir den Menschen die gute Botschaft von Jesus weitersagen und ihnen helfen, den Weg zum Glauben zu finden.